das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Debatte um den Kohleausstieg in Deutschland war eine hitzige Diskussion. Doch nun steht endgültig fest, die Glut wird erlöschen. In den Kesseln der Kraftwerke soll spätestens 2038 der Ofen aus sein. Aus Klimaschutzgründen, weil beim Verbrennen des fossilen Energierohstoffes viel zu viel Kohlendioxid in die Luft entweicht und damit die Erderwärmung noch beschleunigt wird. Der Ausstieg war in 10 Verhandlungen zwischen Bundespolitik, Ländern und Energiefirmen erreicht worden und nun heute von Bundestag und Bundesrat endgültig beschlossen worden. Wobei es im Parlament nochmal richtig hitzig wurde. Juli Kurz.
Man kennt das ja selbst. Vor der Ruhe im Urlaub geht es gerne nochmal hektisch zu. Der letzte Tag vor der parlamentarischen Sommerpause verläuft gelinde gesagt etwas unübersichtlich. Schon morgen steigen dem Parlament Umweltschützer aufs Dach aus Zorn über das Kohleausstiegsgesetz. Nach langen 10 Verhandlungen soll es nur noch schnell durch den Bundestag.
Es wird nicht ein Kohleausstieg, wie er der Klimakrise entsprechen würde, festgeschrieben, sondern es wird der Kohleausstieg verzögert.
Während der eine draußen seine Bühne verlassen muss, tritt drin der Mann auf, der das Kohleausstiegsgesetz maßgeblich mitverhandelt hat. Der Minister für Wirtschaft und Energie schwärmt von einem Generationenprojekt.
Wir tun es, weil wir wollen, dass Wohlstand, dass wirtschaftliche Stärke unseres Landes einhergeht mit klimapolitischer Verträglichkeit, mit Nachhaltigkeit. Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende.
Es geht um den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 2038. Außerdem sollen betroffene Regionen Strukturhilfen von 40 Milliarden Euro bekommen und die Kohlekonzerne Abfindungen von 4,35 Milliarden. Die Opposition spricht von einer Gelddruckmaschine für Konzerne.
Denn es sieht Milliardenentschädigungen für die Kohleindustrie vor, Milliardenentschädigungen für entgangene Gewinne. Diese Bundesregierung macht leider eine Politik für die Konzerne.
Zu teuer und zu langsam. Die Kritik ist groß. Der SPD-Klimapolitiker Miersch mahnt hingegen.
Ich sage ganz bewusst, wir müssen aufeinander aufpassen, weil ein so gesellschaftspolitisches Großprojekt geht nur miteinander, nicht gegeneinander.
Doch das Miteinander klappt schon nicht bei der Abstimmung innerhalb der Koalition.
Das ist ja interessant. Wer stimmt dagegen?
Weil manche aus der CDU gegen das Gesetz stimmen, ist unklar, ob eine Mehrheit da ist. Das Chaos am letzten Tag vor der Sommerpause perfekt. Also nochmal nachzählen, einzeln. Erst dann ist klar, die Mehrheit steht. Der Bundesrat stimmt dann auch noch zu. Für den Ministerpräsidenten von Sachsen ist es ein guter Tag für den Strukturwandel.
Die Kohleregionen, die entweder 2040 oder 2050 sowieso in der Situation gewesen wären, dass die Tagebau geendet hätten, haben jetzt die Chance, neue Strukturen aufzubauen.
Der Kohleausstieg besiegelt. Die Diskussionen über die Kosten dürften aber weitergehen. Ab September dann. Denn jetzt ist erstmal Sommerpause.
Ja, das Ausstiegsgesetz ist gleichzeitig ein Gesetz für den Einstieg. Keine Kohle mehr fördern, keine Kohle mehr verbrennen. Da geht in den betroffenen Regionen eine oft mehr als 100-jährige Tradition zu Ende. Und nach tausende Arbeitsplätze verloren. So auch in Sachsen. Milliardenhilfen, die Teil der Ausstiegsvereinbarung sind, sollen es einfacher machen, die Wirtschaft umzubauen. Was sicherlich erst einmal leichter in ein Papier zu schreiben ist, als es dann wirklich zu schaffen. Was man in Torgau vorhat, das berichtet Olenka Pilz.
Torgau, eine kleine Stadt im Norden Sachsens direkt an der Elbe. In der Nähe des mitteldeutschen Braunkohlereviers wird hier seit fast 100 Jahren Glasindustriegeschichte geschrieben. Der Höhepunkt war zu DDR-Zeiten.
Hinter uns ist eigentlich die Kombination aus alt und neu zu sehen. Diese Halle mit dem Schettdach war früher die Weiterverarbeitungshalle für die größte ostdeutsche Flachglaszieheranlage.
Seitdem ist viel dazugekommen. Wolfgang Riebiger hat die Glasindustrie in der Region mit aufgebaut. Heute sind in Nordsachsen bereits rund 2000 Menschen in der Glas-, Keramik- und Baustoffbranche beschäftigt. Den Standort zu erhalten ist eine große Herausforderung für die Region, denn die Mitarbeiter werden älter, der Nachwuchs wandert in die Großstädte ab. Helfen soll jetzt der Glascampus, ein Projekt, das aus dem Milliardentopf für den Kohleausstieg mitfinanziert wird. Hier bilden seit November Dozenten wie Wolfgang Rebiger Mitarbeiter der Glasindustrie und Quereinsteiger aus, in Zukunft auch welche aus der Braunkohle.
Es ist ja was weggebrochen und es muss was Neues entstehen, damit diese Region eben auch weiter bestehen bleibt und eben auch die Leute gut in Arbeit stehen.
Im mitteldeutschen Braunkohlerevier sind momentan rund 2700 Menschen beschäftigt. Deren Arbeitsplätze sind noch über einige Jahre sicher, sie werden aber wegfallen. Sebastian Schmidt verarbeitet in seinem Betrieb bei Torgau Isolierglas für Hochhäuser und Fassaden europaweit. Er findet, der Strukturwandel von der Kohle zum Glas sei eine große Herausforderung. Gleichzeitig hofft er, so neue Fachkräfte gewinnen zu können.
Es ist bei uns in der Industrie natürlich so, dass die klassischen Ausbildungsberufe hier bei uns nicht greifen. Das heißt, es gibt speziell dann Flachglastechnologen, aber das ist der einzige Beruf, der speziell für unsere Branche zugeschnitten ist. Und das schafft, das heißt, wir haben dadurch viele Quereinsteiger. Das schafft natürlich der Glascampus ein breitflächiges Angebot, wo wir unsere Mitarbeiter, die Quereinsteiger, speziell für unsere Bedürfnisse aus- und weiterbilden können.
Doch der Glascampus ist nur ein Projekt von vielen. Insgesamt 34 werden in der Region schon von den Milliarden gefördert. Ob ein Cluster für Computerspieleentwickler oder eine Zeitungsdrohne. Gebündelt werden die Ideen von einem länderübergreifenden Netzwerk aus Unternehmen, Politik und Forschung. Auch die Menschen in den Braunkohlerevieren wurden befragt.
Interessanterweise gab es ein Dauerbrenner-Thema, ich will es mal so sagen. Das ist das Thema die Vermittlung von urbanem und ländlichem Raum, insbesondere mit der Fragestellung öffentlicher Personennahverkehr.
Straßen, Zugverbindungen, all das soll in den kommenden Jahren gefördert werden, auch in Nordsachsen. Wolfgang Rebiger ist davon überzeugt, dass spätestens dann das Konzept für den Strukturwandel aufgehen wird.
Den Ausstieg und seine Schwierigkeiten kommentiert jetzt Christine Schwitzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Der Kohleausstieg ist beschlossen. Respekt. Bei aller Kritik, ich finde, die Kohlekommission, ja auch die Große Koalition, hat das gut gemacht. So viele unterschiedliche Interessen an einen Tisch zu bringen und zu einen, das ist selten. Auch wenn es verdammt teuer wird. Milliarden für die Energiekonzerne, Milliarden für die Kohleländer. Die mit dem Kohleausstieg verbundenen Strukturhilfen sind richtig und wichtig. Da haben die Ministerpräsidenten gut verhandelt. Wenn 2038 in der Braunkohle die letzten Lichter ausgehen, brechen gerade im Osten tausende Jobs weg. Dann brauchen sie dringend Ersatz. Die Voraussetzungen dafür müssen jetzt geschaffen werden. Industrie, Forschungseinrichtungen, neue Straßen. Das soll, das muss kommen. Dann, nur dann kann der Kohleausstieg auch gelingen. Ja, er kann sogar eine Riesenchance sein. Für die Umwelt, für die Kohleländer, für die Menschen. Dafür müssen Bund und Länder jetzt ihre Hausaufgaben machen. Erstens, es müssen neue Jobs entstehen. Das darf nicht nur ein Versprechen auf dem Papier bleiben. Zweitens, es braucht schnelle Verfahren. Eine Straße, die heute geplant wird, darf nicht erst in 10 Jahren gebaut werden. Das versteht kein Mensch mehr. Und drittens, Strom muss bezahlbar bleiben. Auch davon hängt ab, ob die Menschen diese enorme Umwälzung mittragen. Es bleibt eine Mammutaufgabe.
In der Corona-Pandemie hofft man immer, dass es nicht noch schlimmer kommt. Doch in den USA wird es schlimmer. Das lässt sich an dem dramatischen Verlauf der täglichen Neuinfektionen erkennen. Im April begann es mit rund 1.000 erfassten Fällen. Im Juni lagen die Zahlen der Johns Hopkins Universität bei rund 20.000 pro Tag. Und jetzt? Mehr als 52.000 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In den besonders betroffenen Bundesstaaten im Westen und Süden des Landes schotten sich viele Städte wieder ab. Strände schließen, Bars machen dicht. Präsident Trump dagegen setzt weiter auf die Massen. Am morgigen Nationalfeiertag. Stefan Niemann.
Die Strände der USA schier unwiderstehlich. Corona zum Trotz tummelten sich wie hier in Kalifornien über Wochen viele Menschen. Spürbar Pandemie und maskenmüde. Dabei steigen die Infektionszahlen auch in diesem Bundesstaat dramatisch. Zum morgigen Nationalfeiertag lässt der Gouverneur nun weite Strandabschnitte sperren und sorgt für mächtig Ärger.
Wir sind uns doch einig, Covid verbreitet sich im Freien am wenigsten und Strände sind weite Flächen, wo man Abstand halten kann. Ich finde es unsinnig, dort zu schließen, wo sich die jungen Gesunden vergnügen. Viele waren von weit angereist, fühlen sich um ihr Sommervergnügen betrogen. Das ist doch scheiße. Man soll nicht fluchen, aber ich will an den Strand. Es nervt. Und hier ist es doch nicht wie in Miami, wo die halbe Welt eine Beachparty feiert. Wir haben erst gestern gehört, dass die Strände am Wochenende abgeriegelt werden, sind aber trotzdem gekommen. Mir tun alle leid, die das Coronavirus haben. Wir kennen welche. Furchtbar. Aber deshalb das ganze Land lahmlegen? Nein. Dabei gilt fast landesweit Alarmstufe Rot. Drei Viertel der Bundesstaaten melden steigende Infektionszahlen. Es gibt praktisch täglich neue Rekorde bei den Fallzahlen. Eindeutig der falsche Trend. Weil viele Krankenhäuser mit Intensivbetten schon wieder am Limit sind, hat der Gouverneur von Texas Lockerungen zurückgenommen und eine Maskenpflicht verhängt.
COVID-19 is not going away.
COVID-19 verschwindet nicht, es wird schlimmer. Eine der besten Maßnahmen, um Geschäfte geöffnet zu halten, aber gleichzeitig die Verbreitung zu verlangsamen, ist, wenn jeder draußen sein Gesicht bedeckt. Der Präsident zeigt sich auch heute maskenlos und unbeeindruckt. Nach einer Runde Golf wird er am Abend nach South Dakota fliegen. Am Fuße von Mount Rushmore, im Schatten von vier früheren US-Präsidenten, will Trump eine Party zum Unabhängigkeitstag feiern. Mit Feuerwerk, Flugshow und 7500 dicht gedrängten Gästen.
Herr Stefan Niemann in Washington. Präsident Trump sagt, es würde immer besser laufen in den USA, aber die Fakten sagen etwas anderes. Wie kommt er dann darauf?
Naja, der Mann hat oft einen ganz eigenen Blick auf die Dinge. Dafür ist Präsident Trump ja berühmt und er ist natürlich auch in der Rolle des Wahlkämpfers. Da ist also auch ein Stück weit Wunschdenken dabei. Er pickt sich Fakten heraus, die ihm am besten passen in dem Wahlkampfgeschehen. Und das sind eben die positiven Trends oder die vermeintlich positiven Trends, dass die Börse boomt, dass die Arbeitslosigkeit nicht so stark geworden ist, wie man dachte, dass Leute wieder in Lohn und Brot kommen. Das betont dann der Präsident, der in etwas mehr als 4 Monaten eine zweite Amtszeit antreten will. Und deshalb sucht er sich das raus, was ihm passt.
Ist er denn mit dieser Wahrnehmung allein?
Nein, ist er nicht. Denn auch das Infektionsgeschehen wird ja durchaus kontrovers diskutiert im Land. Es gibt Menschen, die sagen, es ist feige, eine Maske zu tragen. Das ist unamerikanisch. Wir US-Bürger haben vor niemandem Angst. Und es gibt ja auch eine steile Lernkurve bei vielen Gouverneuren im Land, die letztendlich zuständig sind für die Frage Lockerungen oder Restriktionen. Und viele dieser Gouverneure sind zurückgerudert. Die hatten sehr früh, auch auf Druck des Präsidenten, weitgehend Restriktionen aufgegeben. Und die Wirtschaft wieder angekurbelt. Jetzt rudern sie zurück und machen wieder Restaurants und Kneipen dicht, Schwimmbäder und Strände. Wir sehen das, weil das Infektionsgeschehen eben eine andere Sprache spricht. Also insofern gehört zur Wahrheit auch, dass Amerika noch lernt, unterschiedlich schnell, unterschiedlich klug, das kann man wohl sagen. Aber es ist ein gemischtes Bild in diesem Land.
Dankeschön, Stefan Niemann, nach Washington für diese Einschätzung. Der Élysée-Palast in Paris steht hier schon seit rund 300 Jahren. Hier lebten Könige, hier dankte Napoleon ab, hier wurden geschichtsträchtige Verträge unterschrieben. Heute hat Staatspräsident Macron hier seinen Sitz und der muss nun um sein Erbe in der Grande Nation bangen. Während der Corona-Krise sind Macrons Beliebtheitswerte dramatisch gesunken. Und bei der Kommunalwahl vor ein paar Tagen war es nicht sein politisches Bündnis, das triumphierte, sondern die Grünen siegten. Heute Morgen ist die komplette französische Regierung zurückgetreten und ein neuer Premierminister ist bereits im Amt. Caroline Hoffmann über neuen Wind, der durch den Élysée-Palast und ganz Frankreich wehen soll.
Applaus vom alten für den neuen Hausherrn. Édouard Philippe übergab heute sein Amt des Premierministers an Jean Castex. Überraschend kam der Rücktritt nicht, wohl aber die Wahl des Nachfolgers durch den französischen Präsidenten. Noch am Abend trat der neue Premier im Fernsehen auf.
Bonsoir, une période très difficile. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière.
Ich suche nicht das Licht, ich will Ergebnisse. Eine energische Aktion des Staates, um die Konjunktur wiederzubeleben. Das bereiten wir vor, um unser Land wieder aufzubauen. Vielen Franzosen ist der neue kaum bekannt. Ganz ehrlich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Vor kurzem hat er sich um die Corona-Lockerungen gekümmert. Wir sind gespannt, welche neue Richtung er einschlagen wird. Eine neue Politik für Emmanuel Macron. Der stand zuletzt erheblich unter Druck. Bei den Kommunalwahlen vor ein paar Tagen blieb seine Partei, La République en Marche, auf der Strecke. Die Grünen überraschten und triumphierten. Sie gewannen in mehreren großen Städten wie Lyon, Straßburg und Bordeaux. Hinzu kommt, für sein Management der Corona-Krise wird der Präsident stark kritisiert. Mit seinem neuen Premier will er eine breite Wählerschaft mit sich aussöhnen. Hier ist die Botschaft zwischen den Zeilen, dass ein Politiker gewählt wurde, der wie Philippe ein lokales Mandat hat, Bürgermeister ist und aus dem konservativen Lager kommt. Aber anders als Philippe steht er für eine etwas sozialere Konservative. Also für das, woran es Macron bislang fehlte. Gegen seine Pläne zur Reform der Renten gingen die Franzosen mehrere Monate auf die Straße. Paris stand still. Zuvor hatten die Gelbwesten das Land bereits monatelang in ihrem Griff. Aussöhnung. Es ist auch der Tenor des Interviews von heute Morgen. Der Präsident gab sich reumütig. Ich war zuweilen etwas ungeschickt. Ich wollte gewisse Reformen sehr schnell durchsetzen. Manchmal habe ich den Eindruck erweckt, dass ich Reformen gegen das Volk durchsetzen will. Grüner und sozialer soll seine Politik werden. Festhalten an den zentralen Reformen will Macron aber trotzdem. Und zuallererst die Wirtschaft nicht aus den Augen verlieren. Die soll in diesem Jahr um mehr als 11% schrumpfen. Für diese riesige Aufgabe hat Macron sich nun neue Unterstützung ausgewählt. Jean Castex. Bislang eher ein Technokrat. Und noch kein politisches Schwergewicht.
Ein Elefantenleben kann lang sein. Und hier im Süden Afrikas auch schön. Im Okavango-Delta in Botswana leben Tausende der Tiere. In einem riesigen Nationalpark können sie einfach sein, was sie sind. Wildtiere. Auch wenn mittlerweile wieder Elefanten dort gejagt werden dürfen und Touristen den Dickhäutern mal auf die Pelle rücken. Doch nun sterben hier Elefanten in Massen. Sie fallen offensichtlich einfach tot um und noch weiß keiner warum. Thomas Denzel.
Wie vom Blitz getroffen. Manche auf den Kopf gestürzt. Es sind hunderte seltsam verkrümmte Elefantenkörper. Andere liefen noch herum, aber waren schon sterbenskrank, berichtet dieser Elefantenforscher. Es scheint, der Tod kommt dann oft sehr plötzlich. Einige Tiere scheinen noch, während sie liefen, umgefallen zu sein. Das Okavango-Delta ist eigentlich ein Paradies für die Dickhäuter. Nirgendwo sonst gibt es so viele wie hier, etwa 130.000. Vor einem Jahr aber gab es einen Aufschrei unter Tierschützern. Botswana erlaubte wieder die Jagd. Doch nun scheint es ein anderer, ein mysteriöser Feind zu sein, der die Elefanten dahinrafft. Es trifft keine andere Tierart, nur die Elefanten. Sie sterben und keiner nimmt ihnen die Stoßzähne. Zeugen berichten, dass krank wirkende Tiere oft verwirrt im Kreis herumlaufen. Milzbrand jedenfalls können wir als Ursache mittlerweile ausschließen, erklärt ein Tierarzt der Naturparkbehörde. Aber es gibt noch viele andere Infektionskrankheiten oder Gifte, auf die wir jetzt untersuchen. Das rätselhafte Elefantensterben kommt ausgerechnet in Zeiten einer großen menschlichen Pandemie. Alles nur Zufall?
He's doing very well.
Jedenfalls können Elefanten sich mit menschlichen Krankheiten infizieren. Hier im Krügerpark in Südafrika haben Wissenschaftler die Tiere untersucht. Dabei fanden sie den Erreger der menschlichen Form der Tuberkulose. Im Krügerpark haben es die Elefanten mit sehr vielen Touristen zu tun. Im Okavango-Delta dagegen ist der Kontakt deutlich weniger eng. Covid-19 als Todesursache ist deshalb eher unwahrscheinlich, nimmt man jedenfalls an. Die tatsächliche Ursache des großen Sterbens bleibt vorerst ein Rätsel.
Welche Lobbyisten gehen eigentlich im Bundestag ein und aus? Diese Frage soll künftig ein verbindliches Lobbyregister beantworten, auf das sich CDU und SPD heute geeinigt haben. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Interessensvertreter von Verbänden, Kirchen oder Organisationen müssen sich den Plänen zufolge ab Herbst registrieren lassen. Damit soll ihr Einfluss auf die Abgeordneten im Bundestag transparenter werden. SPD, Grüne und Linkspartei hatten seit Jahren auf die Einführung eines solchen Registers gedrängt, waren aber am Widerstand der Union gescheitert. Die Lobbyismusvorwürfe gegen den CDU-Abgeordneten Amthor brachten zuletzt erneut Bewegung in die Debatte. Der Bundesrat hat strengeren Regeln für die Schweinehaltung zugestimmt. Die neue Verordnung sieht vor, dass die Tiere durch Gruppenhaltung mehr Platz im Stall bekommen. Auch das Fixieren von Sauen in sogenannten Kastenständen ist demnächst nur noch eingeschränkt erlaubt. Der Bundestag forderte die Bundesregierung auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Noch bis zur Wahl im kommenden Jahr solle die schwarz-rote Koalition eine Strategie für einen grundlegenden Umbau der Tierhaltung vorlegen. Mitten in der Neuausrichtung der Commerzbank gibt Vorstandschef Zielke seinen Posten auf. Er habe angeboten, spätestens zum Jahresende auszuscheiden, teilte das Geldhaus mit. Als Grund nannte Zielke eine unbefriedigende Geschäftslage der Bank. Neben Zielke kündigte auch der Aufsichtsratsvorsitzende Schmidtmann seinen Rückzug an. Der Aufsichtsrat soll am kommenden Mittwoch darüber entscheiden. Der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steutner ist von einem türkischen Gericht freigesprochen worden. Er war wegen Terrorvorwürfen angeklagt. 2017 saß Steutner in der Türkei mehrere Monate in Untersuchungshaft, konnte dann aber nach Deutschland ausreisen. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet. Neben dem Deutschen war 10 weiteren Aktivisten der Prozess gemacht worden. 4 von ihnen erhielten Haftstrafen. Steutner sprach von politisch motivierten Urteilen. Zum ersten Mal seit der Einführung des neuen sogenannten Sicherheitsgesetzes haben die Behörden in Hongkong Terrorvorwürfe gegen einen Aktivisten der Protestbewegung erhoben. Der Beschuldigte soll mit einem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten gefahren sein und dabei eine Flagge mit der Aufschrift "Befreit Hongkong, Revolution unserer Zeit" geschwenkt haben. Der bei Demonstranten beliebte Protestslogan wurde von der Regierung der Sonderverwaltungszone inzwischen für illegal erklärt.
Wohin man hierzulande zum Sonnen und Baden geht, das kann nicht nur eine Frage von feinem Sand und glasklarem Wasser sein. Es kann auch darum gehen, wie man ans Ufer geht. Ob mit Badesachen oder ohne. Textil oder FKK-Strand, das ist nicht nur eine Stofffrage, sondern führt jedes Jahr zu Revierstreitigkeiten zwischen den jeweiligen Anhängern. Das erlebte in dieser Woche unser Tagesthemen mittendrin-Team im Norden Brandenburgs. In Lüchen in der Uckermark werden zwar sicherlich die Beine wie bei dieser Kunstinstallation weiterhin frei bleiben, ansonsten soll die Klamottenfreiheit allerdings eingeschränkt werden. Wie ein Nacktbadeverbot einen Ort entzweit, berichtet Griet von Petersdorf.
Lüchen in der Uckermark. Romantischer kann ein Ort kaum liegen, so umgeben von schönen Seen. Und es ist Usus, dass Lüchenerinnen und Lüchener mal eben ins kühle Nasse springen, gern unbekleidet. Das geht schnell, man fühlt sich frei. Aber dann Badeverordnung. Öffentliche Badestellen, nunmehr Textilstrände. Ein Verstoß kostet bis zu 500 Euro. Der Grund, es kam zu Nackt-Yoga oder nackte Volleyball, was ohnehin baumelt dann noch mehr. Das war vielen wohl zu viel. Anderen wiederum fehlt das Verständnis für das Strikte gegen das Nackte. Das Ehepaar Ambelan ist nach vielen Jahren Berlin wieder zurückgekehrt. Keramik ist ihre Leidenschaft, vor allem wenn es um Badende geht.
Sie bemalen aber die Figuren jetzt nicht mit einem Badeanzug wegen der neuen Badeordnung in Lüchen, oder?
Also bei mir vertragen sich sowohl die Nackten als auch die mit den Badeanzügen auf ihren Schaukeln und freuen sich des Lebens.
Matthias Ambelan ist auf dem Weg zu seinem Projekt. Ein neues Museum, modern, kritisch, mit Schwerpunkt Lüchen von 1933 bis 1945. Es gibt also wirklich Wichtigeres als der Nacktbadestreit, findet er. Aber etwas Diplomatie hätte wohl geholfen.
Also die Herren, die diese Badeordnung auf den Weg gebracht und beschlossen haben, waren, glaube ich, sehr interessiert daran, eine ganz schnelle und sehr eindeutige Lösung zu finden. Und haben in dieser Eile möglicherweise nicht bedacht, dass andere Menschen Dinge anders sehen könnten und dass da vielleicht auch eine unverschriftlichte Tradition sich angegriffen fühlen könnte.
Doch die Beziehung der Lüchener zum Wasser ist eine innige. Diese Skulptur eines Künstlers, nahm sie den Streit vorweg? Der Abgeordnete Andreas Huth von der CDU-Fraktion hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Er ahnte wohl schon, dass solch ein Verbot nicht mal ebenso durchgedrückt werden kann. Prinzipiell aber hält er eine Regelung für richtig.
Diejenigen, die an mich herantraten, waren nicht so ruhig wie ich jetzt gerade. Das waren dann schon Emotionen und vor allem aber diejenigen fühlen sich halt selbst nicht mehr wohl, dort baden zu gehen. Weil man entsprechend Nackt-Yoga, Volleyball spielen und so. Es geht gar nicht gegen das FKK-Baden an sich. Es geht um das intensive Austreiben und Ausüben des ganzen Themas.
Eine Geburtstagsgesellschaft kommt zur Badestelle. Mittendrin der Jubiläar Siegfried Wintermann.
Jetzt geht's los!
Er feiert heute seinen 70. und zwar so, wie Gott ihn schuf. Nacktbaden für ihn ein ostdeutsches Kulturgut, das die Wessis gerade vernichten.
Sie kannten das alles nicht so mit dieser Freikörperkultur. Bei uns war es normal. Wir sind an die Ostsee, in den Binnenseen, nur nackt rein und waren auch nicht die Einzigen. Und durch die ganze Wende von den Bundesdeutschen.
Doch mit dem aktuellen Nacktbadestreit habe Ost-West nichts zu tun, versichern die Lüchener. Humor ist da im Ort, zumindest wenn es nicht ums Nacktbaden geht. Ein ehemaliger Drogeriemarkt, auch hier Textilzwang, nur oben ein Gag. Die Diskussion hat sich irgendwie verselbstständigt, glaubt der Künstler und Galerist Robert Günther, der in seinen Beständen etwas Passendes gefunden hat.
Aktueller können wir gar nicht. Denn das Nacktbaden, das erregt ja hier gerade die Gemüter. Die ganze Welt ist in Bewegung und so ein kleiner Ort wie Lüchen ist eben auch in Bewegung.
Die alte Mühle von Lüchen, Paddler machen hier Station und klar, auch hier kommt man am Thema nicht vorbei. In der Küche wirbelt Carla Kniestedt. Sie ist erstaunt über die Vehemenz der Diskussion.
Also wenn man nicht wüsste, dass es ums Schlichte mit Badehose oder ohne Badehose geht, könnte man für eine gewisse Zeit angenommen haben, es würde ums Abreißen des Ortes oder Stehenlassen gehen oder sowas. Also was ganz Prinzipielles.
Die Badeordnung wurde übrigens erstmal kassiert, aus formalen Gründen. Nun gibt es wohl die Idee einer gemeinsamen Floßfahrt der zerstrittenen Parteien im Sinne eines Nacktbade-Kompromisses.
Ob nun ohne oder mit, Carsten, wird denn am Wochenende überhaupt Badewetter?
Das ist ja eine subjektive Frage und eine subjektive Antwort. Ich kann zumindest mal die Temperaturen und das Wetter dafür präsentieren. So sehen die Wassertemperaturen aus in Deutschland. An der Nordsee haben wir zurzeit Werte so zwischen 18 und 19 Grad, an der Ostsee 19 bis 20 Grad und im Süden Deutschlands vom Bodensee bis zum Chiemgau haben die Badegewässer Temperaturen im Wasser von 22 Grad. Also ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall reinspringen, ob ohne oder mit. Aber das Wetter oben am Himmel spielt ja auch noch eine gehörige Rolle dazu. Und da sieht es für morgen, für den Samstag folgendermaßen aus. Im gesamten Norden und Nordwesten eher grau und grau. 0 bis 3 Stunden maximal Sonnenschein. Im Süden hingegen ordentliche 9 bis 13 Stunden. Warum wird es hier so bewölkt sein? Wir haben jetzt aktuell schon im Norden Deutschlands erste Wolken mit Regen. Und im Verlauf der Nacht kommen in den gesamten Nordwesten weitere Regenwolken voran. Wobei man eins sagen muss, es ist nicht der kräftige Regen. Manchmal wird zwischendurch auch trocken. Oder es nieselt nur so ein bisschen. Morgen im Verlauf des Tages legen sich diese Wolken über die gesamte Nordhälfte Deutschlands. Haben wir es gerade noch gesehen. Im Süden bleibt es übrigens bis zum Abend recht sonnig und vor allem auch trocken. Die Temperaturen nachts liegen meistens bei Werten zwischen 10 und 15 Grad. Die Tagstemperaturen unterscheiden sich gehörig. Im Norden bleibt es kühler unter diesen Nieselregenwolken. Dort gibt es nur so 17 bis 19 Grad. Ab einer Linie Köln-Berlin rutschen wir schnell in die wärmere Luft herein. 23 bis 25 Grad sind es hier. Und wenn wir noch weiter südlich schauen, dann sehen wir noch höhere Werte. Bis zu 28 Grad sind es zum Beispiel in der Lausitz oder in der Leipziger Tieflandsbucht oder auch am Oberrhein. Diese Temperaturen werden am Sonntag zum Teil sogar noch übertroffen. Da wird es nämlich bis zu 29 Grad warm im Südwesten. Der Sonntag ist zweigeteilt, vormittags bewölkt mit etwas Regen, nachmittags und abends dann Stück für Stück zumindest etwas freundlicher. Und der Montag bringt dann vor allem im Norden und Nordwesten schon wieder deutlich kühlere Luft, die vom Nordatlantik herankommt und wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern. Kein Wetter zum Baden, wenn ich gefragt würde.
Ich glaube, ich muss sagen, ebenso. Danke, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit einem Tatort, der in Frankfurt am Main spielt. Wir sind dann morgen wieder für Sie da, nach einem langen Fußballpokaltag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.